Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Bibelstunde hier im Mutterhaus. Mein Name ist Schwester Birgit Oevermann und ich gehöre zum Leitungsteam unserer Schwesternschaft. Manche von Ihnen haben das vielleicht auch schon in unserem Freundesbrief gelesen. Meine Aufgabe ist es und wird es auch in Zukunft sein, Schwestern und andere Mitarbeiter in Aufgaben, die mit Diensten außerhalb des Mutterhauses zu tun haben, wie zum Beispiel das Buchcafé Credo, die Literaturarbeit, Gruppenstunden, Freizeiten, Verkündigungsdienste und so weiter, die darin tätig sind, sie zu unterstützen. Und bevor es jetzt mit der Bibelstunde losgeht, möchten wir uns gemeinsam auf unseren Herrn ausrichten mit zwei Liedern und einem Psalm. Und das wird die Schwester Renate Steinberg mit uns tun.
Ja, wir kommen ja in diese Bibelstunde, weil wir Gottes Wort hören, weil wir Jesus hören möchten, in seinem Wort begegnen möchten. Wir kommen hier in seine Gegenwart, weil wir uns auf sein Wort verlassen, das er gesagt hat. Sogar wenn zwei oder drei nur in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Welch eine wunderbare Tatsache, dass er hier wirklich mitten unter uns da ist. Auf ihn richten wir uns jetzt aus mit dem ersten Lied, das hier vorne an der Leinwand erscheint. Herr, in deinem Namen treffen wir uns hier. Und was es für uns bedeutet. Und wir beten jetzt gemeinsam Worte aus diesem Psalm nach der Übersetzung von Hoffnung für alle. Herr, wie sehr liebe ich deine Weisungen. Den ganzen Tag denke ich darüber nach. Jedes Wort, das du sagst, ist wahr. Was du, gerechter Gott, entschieden hast, gilt für immer und ewig. Ich will dein Wort befolgen und mich von krummen Wegen fernhalten. Ich habe deine Belehrungen gerne angenommen, dem meinen besseren Lehrer hast du nicht. Leid hat mich sehr gebeugt, ich bin am Ende, aber du richtest mich wieder auf durch dein Wort. Herr, nimm meinen Dank als ein Opfer an und lehre mich, deine Worte und Ordnungen zu verstehen. Dein Wort macht mich einsichtig und klug. Deshalb harte ich die Wege der Lüge und Falschheit. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Was du in deinem Wort festgelegt hast, das will ich tun.
Ich möchte beten zu Anfang. Lieber Herr, danke, dass wir heute Mittag hier sein dürfen in deinem Namen. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Und danke, dass wir es in Freiheit lesen und miteinander darüber nachdenken können. Herr, du weißt, wo hier im Haus auf dem Gelände jetzt Kinder, Erwachsene auch dein Wort hören, und ich möchte dich bitten, dass du deinen Segen über uns ausgießt, dass du unser Herz erreichst, dass du einen Gedanken tief in uns heute hervorhebst, dem wir in unserem Alltag nachgehen wollen. Danke, dass du selber sprichst zu uns. Amen. Ja, wie Sie vielleicht wissen, haben wir hier in Eitlingen seit letzten Herbst ein neues Bibelschulmodell, das sogenannte Zwölfer. Eine Frauenbibelschule, die auf 12 Frauen eingestellt sind. Momentan sind es, glaube ich, 8. Und diese Bibelschule hat bestimmte Themenkreise, die sie in diesem Jahr umreißt. Zum Beispiel Beziehungen gestalten. Beziehung untereinander, die Beziehung mit Gott. Nachfolge trainieren. Bibel lesen. Dienen lernen, erwartungsvoll leben, denn wir haben eine Zukunft bei Gott. An diesem Wochenende treffen sich die sogenannten 70er. 70 steht für bis zu 70 Personen. Ungefähr über 50 sind es an diesem Wochenende. Und die treffen sich viermal in einem Jahr. Machen im Prinzip oder arbeiten an diesen selben Themenkreisen. Bibel und Vertrauen, Beten und Beziehung, Dienen und Gehorchen und Zukunft und Hoffnung. Nur halt viel kürzer, viel komprimierter und mit noch mehr Praxis einsetzen. Also an diesem Wochenende, wie Sie sehen können, ist das Thema Dienen und Gehorchen dran. Und jetzt gucke ich mich mal da so um. Gibt es denn ein paar 70er hier in der Bibelstunde gerade? Ah, da oben winkt was. Schön. Genau. Und naja, wie kann das anders sein? Ich habe gedacht, ja, was passiert denn eigentlich bei diesen ganzen Themen? Die dienen ja alle dazu, Jesus besser kennenzulernen, die Bibel besser kennenzulernen. Und Ziel von allem ist Jesus ähnlicher werden, ihn mit meinem Leben zu ehren und ihm zu dienen. Ja, dann habe ich für heute natürlich auch einen Text ausgewählt, der mit diesem Themenkreis zu tun hat, nur genau andersrum. Nicht dienen und gehorchen, sondern gehorchen und dienen. Oder wie es in den Überschriften in manchen Bibeln heißt, hören und handeln oder Hörer und Täter des Wortes. Und dieser Abschnitt steht im Jakobusbrief. Und Jakobus verrät uns ganz zu Anfang seines Briefes auch, worum es denn eigentlich geht. Und da heißt es in den einleitenden Versen des Jakobusbriefes, ich lese jetzt mal schon ein bisschen vorher, liebe Brüder, liebe Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Oh, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Aha, es geht also um ein übergeordnetes Thema. Wie werde ich eine geistliche Persönlichkeit oder anders gesagt, wie werde ich eigentlich ein reifer Christ? Und was kennzeichnet ihn? Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Ich habe gedacht, heute machen wir eine Bibelstunde zum Mitmachen. Ich möchte Sie bitten, sich freimütig zu beteiligen. Schwester Ursel, die kriegt jetzt ein Mikrofon. Also Sie können durchs Mikrofon sprechen, aber Sie müssen nicht. Sie können auch einfach laut rufen. Ich würde gerne mal Ihre Meinung wissen. Was denken Sie denn? Wer oder was ist ein reifer Christ? Beziehungsweise was kennzeichnet ihn? Was würden Sie sagen?
Er lebt in der Abhängigkeit von Jesus. Mhm.
Denken Sie einfach an, wenn Sie einen reifen Menschen beschreiben würden, was ist ein reifer Mensch? Dann kommen wir dem Thema Christsein hinterher auch noch auf die Spur. Ja, mutig. Bitte? Ein älterer Mensch. Also ein reifer Mensch ist immer ein älterer Mensch? Nein, okay, aber kann auch ein älterer sein, genau. Aha, es hat was mit Ausstrahlung zu tun. Mhm. Besonnenheit. Authentisch.
Die Freiheit.
Bitte?
Die Freiheit, heute Bibel zu lesen. Mhm.
Einer, der durch Tiefen geht.
Er kennt die biblischen Zusammenhänge. Aha.
Also zwischen unterscheiden zwischen Wichtigem und Unwichtigem.
Dass sich sein Opfer Christus schon entschieden hat.
Mhm. Also einer, der ein lebendiges Leben mit Jesus Christus lebt.
Apostel Paulus hat es formuliert, indem er feste Speise ertragen kann.
Mhm. Also auch mal Herausforderungen, die die Bibel oder das Glaubensleben an einen stellt, ja? Aha. Jemand, der sich auf das Schönste, was noch kommt, freuen kann. Also es gäbe noch unendlich viel mehr zu sagen. Ich habe mal so ein paar weltliche Blätter gelesen, was die denn über reife Menschen so sagen. Ein reifer Mensch ist jemand, der sich seiner Stärken und Schwächen bewusst ist. Der die Fähigkeit hat, über sich selber nachzudenken, also reflektieren kann. Der aus eigenen Fehlern lernt, der Verantwortung für das eigene Leben übernimmt, der Veränderungsbereitschaft im Denken, Fühlen und Handeln zeigt und der einen Entwicklungswillen hat, geistig, körperlich und emotional. Das ist jetzt mal nur der reife Mensch. So, jetzt übertragen wir es aufs Christsein. Veränderungsbereitschaft, sich ehrlich anschauen. Sind das erstrebenswerte Dinge, ein reifer Christ zu werden? Ja? Warum? Paulus sagt das in diesem ersten Versen. Er sagt, es geht um Standhaftigkeit. Es geht darum, auch was aushalten zu können. Wir leben in einer Welt, die ist unglaublich durcheinander geschüttelt. Da geht's hin und her. Und wenn wir mal die Reifung rein biologisch und seelisch anschauen, haben wir die Adoleszenz, also das Erwachsenenalter biologisch, heute mit 10 Jahren und die seelische Reife ausgeprägt als Erwachsener mit 25. Da klafft eine ganz schöne Lücke. Und jetzt sagt uns die Bibel, als Christ kannst du als alter Mensch reif sein, aber du kannst es auch schon als junger. Und Jakobus war in eine Gemeinde gestellt, die war auch von Schwierigkeiten geprägt. Die Judenchristen in der Zerstreuung hatten Schwierigkeiten in ihrem persönlichen Leben, weil sie Versuchungen von innen und außen hatten. Aber sie hatten eben auch das Problem, dass manche sich zwar Christen nannten, aber irgendwie das geistliche Leben nicht so wirklich entwickelt war. Und da ging vieles an Reden und Tun ganz schön auseinander und machte sehr viel mühsam. Und deshalb benennt Jakobus an 5 Stellen in seinem Brief, hey, es geht doch darum, dass wir vollkommen werden, reif, beständig, standhaft. Das macht uns doch als Gemeinde aus und das macht uns doch auch anziehend. So wird doch Nachfolge auch nachahmenswert. Wir wollen doch andere dazu einladen. Und jedes Kapitel des Jakobusbriefes verfolgt jetzt einen anderen Aspekt von diesem Reifwerden. Wir bleiben heute in Kapitel 1. Und er sagt, naja, wie Sie das vorhin auch schon gesagt haben, der Anfang aller geistlichen Reife hat halt mit der geistlichen Geburt was zu tun. Das Leben, das Gott schenkt. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft neues Leben geschenkt hat. So sind wir der Anfang seiner neuen Schöpfung geworden. Und dann geht es wie folgt weiter, und das ist jetzt der Abschnitt, um den es heute geht. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet, und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Jesus Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich von gottlosem Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Ich sage Ihnen, ich habe ganz schön geschluckt an dem Text. Denn als ich das mal kapiert hatte, wie werde ich ein reifer Christ, habe ich festgestellt, in diesem Abschnitt legt Jakobus einen Schwerpunkt auf die Gefahr der Selbsttäuschung oder wie es hier in der Übersetzung heißt, dem Selbstbetrug. Ja, ich gebe zu, es ist schöner, eine Bibelstunde über Psalm 23 zu hören oder Worte aus Jesaja 41, die mir sagen, fürchte dich nicht. Und ehrlich, dieser Text hat mich ausgesucht und jetzt möchte ich Sie einfach bitten, sich mit mir gemeinsam heute Mittag herausfordern zu lassen und sich diesem Text zu stellen. Und ich habe dann geschaut in der Bergpredigt, in Kapitel 7, da werden wir sogar gewarnt, denkt mal nicht, ihr seid Christen, ihr hattet eine geistliche Geburt, denn es könnte sogar sein, dass das gar nicht stimmt. Und hier warnt Jakobus wahre Gläubige, sich mal in Bezug auf ihr Christenleben nicht zu täuschen. Also, es ist ein Zeichen der Reife, wenn ein Mensch sich ehrlich gegenübersteht, sich selbst auch seine Nöte, sein Versagen eingestehen kann. Ich möchte nicht mal von Gott so beschrieben werden wie in Offenbarung 3,17, wo Christen gesagt haben, nein, nein, wir sind reich, wir haben genug, wir brauchen keine Hilfe, alles in Ordnung. Ganz am Anfang, als ich Christ wurde, habe ich einmal eine Frau besucht. Sie war ungefähr 70 und ich war vielleicht 20. Und sie hat mir gesagt, wissen Sie, ich war noch nie in meinem Leben bei einem Arzt. Oh, habe ich gesagt, das ist besonders, ich sage ich schon oft. Sagt sie, wissen Sie, es ist nämlich so, wenn ich nicht zum Arzt gehe, bin ich auch nicht krank. Es hat mich damals etwas verwirrt, weil ich gedacht habe, ein paar Wochen später wurde sie tot in ihrem Bett aufgefunden. Ich weiß nicht, ob das was mit ihrer Strategie zu tun hatte, aber es ist doch komisch, nicht? Man geht doch zu einem Arzt, um zu erfahren, ob einem was fehlt und möglicherweise gibt es dafür Hilfe. Geistliche Wirklichkeit kommt aus der richtigen Beziehung zu Gott und Gott ist unser guter Arzt und er sagt, ich habe ein Heilmittel, das ist das Wort Gottes. Gottes Wort ist die Wahrheit und wenn wir in der richtigen Beziehung zu dieser Wahrheit Gottes stehen, dann können wir eigentlich gar nicht unehrlich, heuchlerisch, selbstbetrügerisch sein. Und er sagt, Jakobus sagt, wir haben eine dreifache Verantwortung dem Wort Gottes gegenüber. Also das ist die Selbsttäuschung, ne? Das hat ja mancher schon gedacht, er hat den Tiger im Tank, aber ja. Also, wie komme ich aus dieser Selbsttäuschung weg? Erstens, ich nehme das Wort Gottes an. Also ich springe jetzt mal gleich in Vers 21. Jakobus sagt, ihr habt das Samenkorn des Wortes Gottes in euer Herz gepflanzt. Ja, das Wort Gottes gelegt oder gepflanzt. Und er macht eine Parallele zu diesem Gleichnis vom Sämann. Ich vermute, Sie kennen alle das Gleichnis. Da geht ein Sämann aus, streut großzügig Samenkörner auf ein Feld und Samenkörner fallen auf den Weg unter die Dornen und Disteln, auf den Felsen und auf den fruchtbaren Boden. Und es gibt in diesen, steht in allen Evangelien, gibt es die Übertragung. Der Weg ist das harte Herz. Das Wort wird nicht verstanden und nicht angenommen und deshalb gibt es keine Frucht. Der Fels, das oberflächliche Herz, ist ein bisschen Erde obendrauf oder am Rand. Ja. Das ist zwar, nimmt zwar den Samenkorn kurz auf, hat aber keine Tiefe und deshalb kommt auch keine Frucht. Das übervolle Herz, also die Dornen und Disteln, zeigen keine Buße. Und die Sünde triumphiert über diese Saat und erstickt sie. Das fruchtbare Herz nimmt das Wort Gottes auf, erlaubt ihm Wurzeln zu schlagen und eine reiche Ernte an Früchten zu bringen. Also die entscheidende Prüfung für Errettung ist die Frucht. Aber was ist Frucht? Frucht ist Verschiedenes. Es ist das veränderte Leben, was wir haben, in dem Gott uns verändert. Es ist, dass unser Charakter umgeprägt wird. Es ist eine Lebensweise zum Dienst und zur Ehre Gottes. Es ist das, dass ein Mensch das Bedürfnis hat, andere zu Christus einzuladen. Und jetzt kommt der Werbeblock. Wir haben hier ab heute Abend das GOI-Festival in Herrenberg, Deckenfrohn und Eitlingen. In Herrenberg geht's los. Und ich möchte Sie dazu einladen und ich möchte Sie noch mehr dazu einladen, andere einzuladen. Da hinten liegen noch Flyer, nehmen Sie die mit. Das ist die Möglichkeit von dieser Charakterprägung, von diesem Wunsch, andere dazu zu nehmen. Es geht um Beziehung, es geht um Hoffnung, es geht um all diese Dinge, die in der Bibelschule gerade gelernt werden. Und da kann ich andere mitnehmen und sagen, hey, guck's dir mal an, das macht mein Leben reich. Frucht kann sein, dass wir sagen, meine materiellen Güter haben nicht mehr den ersten Platz in meinem Leben, ich kann sie einsetzen. Auch für andere. Es ist das Tun von guten Werken und das Loben des Herrn in der Gemeinde mit anderen. Dagegen gibt es religiöse Werke, aber die haben kein Leben in sich und bringen auch Gott keine Ehre. Frucht ist etwas, das einen Samen in sich trägt, dass wieder weitere Frucht entsteht. So kann man Frucht erkennen. Und ich kann sie niemals selber hervorbringen. Johannes 15 sagt uns, das kann nur Gott wirken. Ich kann gar nichts tun. Ja, das Wort Gottes kann sein Werk nicht wirken in unserem Leben, wenn wir es nicht in rechter Weise aufnehmen. Und ich habe mir da ehrlich gesagt vor dieser Bibelstunde noch gar nie so viele Gedanken drüber gemacht. Aber Jesus sagt nicht nur, sehe zu, was ihr höret, sondern er sagt auch, sehe zu, wie ihr höret. Und da gibt es viele Stellen in der Bibel, die uns sagen, mit hörenden Ohren hören sie nicht und sie verstehen auch nicht. Ja, wie kann ich denn Ohren haben, die hören und die gar nichts aufnehmen? Und dann habe ich gedacht, naja, also ganz ehrlich, wie oft ging mir das schon so, dass mir jemand was erzählt hat, wortreich, wortschwallmäßig und irgendwann schalte ich ab, gucke ich noch wissend. Aber das dringt gar nicht mehr in mich ein. Wenn mich hinter einer fragen würde, was hat die denn gesagt, dann müsste ich sagen, also den Anfang habe ich noch mitgekriegt. Aber und ganz ehrlich, wir saßen doch alle schon in Bibelstunden und Gottesdiensten und es war schön warm und wir saßen auch gut. Ja, und das war es so. Ne? Und das ist ja auch mal nicht schlimm. Aber wenn das immer so ist, wenn mich das gar nicht erreicht, wenn das alles nur an mir vorbeizischt, ist das dann der Fehler der langweiligen Prediger? Vielleicht. Vielleicht ist es aber auch irgendwas, was mit dem Hörer was zu tun hat. In der Luther 84, in der 87 nicht mehr, heißt es im Hebräerbrief in Kapitel 5, ich hätte noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr harthörig geworden seid. Und da kommt das mit dieser Speise, dass wir nur noch Milch vertragen und gar kein Schwarzbrot. Harthörig. Harthörig heißt nicht, es dringt nicht durch, es dringt nicht ein, es bleibt stehen oder es rauscht vorbei. Träge im Hören oder schwerhörig, sagen andere Übersetzungen. Wenn der Same des Wortes Gottes in unseren Herzen gepflanzt ist, dann müssen wir den Anweisungen gehorchen, sagt Jakobus. Ja, wie geht jetzt gehorchen? Er sagt, es geht durch ein vorbereitetes Herz. Jakobus sagt, stellt euch das Herz vor wie so ein Garten. Und wenn man ihn sich selbst überlässt, Sie wissen das, jetzt war der lange Winter da draußen, ne? Jetzt fängt heute der Frühling an, ich spüre es schon richtig. Dann sehe ich, sobald der Schnee weg ist, sind die ersten alle im Garten unterwegs. Und dann muss man da erstmal ein paar Unkräuter rausziehen. Und eigentlich ist es bei dem Wort Gottes genauso. Ich muss den Boden für das eingepflanzte Wort Gottes bereiten. Und da heißt es hier in dem Text, legt alle Bosheit ab. Denn wenn unkontrolliert gewachsen wird und alles bedeckt ist, dann erstickt es, dann kann nichts passieren. Also ich muss vorbereiten. Und was gibt es jetzt da für Kräuterlein, die da wachsen und da nicht hingehören? Also, das ist verschieden, ne? Wir sind ja alle verschieden. Also da gibt es zum Beispiel das Kräutlein des Ich weiß alles besser. Und ich weiß nicht, wie das in Ihren Gemeinden oder so ist, ne? Also da kann man sich ja an Sachen die Haare raufen und aneinander geraten. Puh. Und dann fragt man sich, geht es jetzt noch um die Sache oder geht es jetzt schon um persönliche Rechthaberei? Das sind Kräutlein, die das Wort Gottes gefährden und die müssen raus. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vielleicht sagen Sie, eine rechthaberische Diskussion, das ist nicht mein Problem. Aber Unkraut jäten müssen wir alle, nur vielleicht heißt unsere Pflanze eben anders. Vielleicht heißt sie, ich habe schon genug gelernt. Begegnen mir immer mal wieder Menschen, die sagen, oh, meine Konfirmandenzeit, die war so anstrengend, wir haben so viel auswendig lernen müssen, so viele Verse, so viele Lieder, also ich bin durch für mein ganzes Leben, da habe ich genug gelernt. Aber das ist so, wie wenn man im Fluss an eine bestimmte Stelle steht und nach 2 Stunden steht man gar nicht mehr an derselben Stelle, sondern ist da fortgeschwemmt worden. So ähnlich ist es bei dem Bild auch. Ich kann nicht von irgendeinem Schatz, den ich mir irgendwann mal angelernt habe, leben, ein ganzes Leben lang. Wenn ich nicht weiter wachse, dann sterbe ich innen drin. Und deswegen gilt es immer, weiter zu lernen und zu forschen. Und dann gibt es das Unkraut, oh, die Bibel, oh, ganz schwierig. Nichts Genaues weiß man nicht. Da gibt es so viele Widersprüche und Brüche und also das mit der Rippe und eigentlich müssten Männer eine Rippe weniger haben, weil es ist ja Eva und die Schöpfung und ach nee. Da nimmt man sich nur noch Sachen raus, die einem irgendwie logisch erscheinen, die einem gut dünken, ja, diese auferbauenden Dinge. Und alles, was ein bisschen schwierig ist, das lassen wir beiseite. Oh, und dann gibt es noch Unkräutlein, ich habe zu viel zu tun. Manche sagen ja, also sie sagen das wirklich, also die ganze Bibelstudiensachen, das ist ja für die Pastoren und Theologen. Unser einer reicht einen Vers am Tag aus dem Losungsbuch. Aber unser Beruf ist es, Gottes Wort zu forschen, zu erforschen. Das ist nicht nur, also das ist Beruf aller Christen, nicht nur der Pastoren. Und bei manchen wächst auch das Unkraut, bei denen, die nicht viel von sich halten, die sagen immer, ich bin zu dumm dazu. Ich bin zu dumm. Nein, Bibellesen hat nichts mit Intelligenz zu tun. Gott hat versprochen, uns durch den Heiligen Geist zu lehren. Es ist eine Sache des demütigen, einfältigen Herzens. Das sind alles Unkräuter, die da nicht hingehören. Und wenn Sie bei sich gucken, Sie finden vielleicht noch andere. So, also wie bereite ich ein Herz vor, damit Gottes Wort, das mir da eingepflanzt ist, auch sich entfalten kann? Legt alle Bosheit ab, ja. Sünde bekennen und den Vater um Vergebung bitten. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Zweitens, uns über Gottes Liebe und Gnade Gedanken machen und ihn bitten, diese Härte aus unserem Herzen umzupflügen. Pflügt ein neues und sät nicht unter die Dornen. Und es mit Sanftmut aufnehmen, mit Demut. Das ist das Gegenteil von Zorn. Es geht nicht um Rumdiskutieren, nicht um Wegdrehen und Wegerklären. Also da bin ich übrigens Experte. Also wenn ich es nicht wahrhaben will, also dann gibt es da ganz viele Schlupflöcher. Aber wenn wir dieses Wort Gottes nicht empfangen, dann täuschen wir uns selbst. Diskussionen bringen kein geistliches Wachstum. Dostojewski hat gesagt, die Selbsttäuschung beherrscht der Mensch noch besser als die Lüge. Und in der Lüge sind wir ja schon ziemlich gut. Ja, harter Tobak, ich weiß, lassen wir es einfach mal sacken und singen miteinander das Lied aus den grünen Liederbüchern 112. Es ist Gottes Wort und sein Wort kommt niemals leer zurück. Es hat eine Wirkung. Ja, es ist nicht Gottes Absicht, uns klein zu machen, uns zu schaden. Gott möchte uns aufrichten. Er spricht sein Ja zu uns, weil er noch mehr von sich in uns reinlegen will. Jakobus benutzt erst das Bild des Gartens und er kommt jetzt zu einem zweiten Bild. Manchmal denke ich, vielleicht denken Sie das auch, dass ich schon durch das Hören einer guten Predigt in meinem Glauben wachse. Also ich empfange Segen, das spüre ich. Jetzt ist es aber so, dass ich, wenn ich die Bibel richtig verstehe, der Segen erst richtig ausbreitet, wenn ich auch das, was ich gehört habe, tue. Und ich habe einen Satz gelesen, der mich so geärgert hat, den gönne ich Ihnen jetzt auch. Viele Christen streichen mit Farbstift Verse in ihrer Bibel an, aber sie lassen sich von der Bibel nichts ankreiden. Und ich habe mich gefragt, warum ärgert dich das eigentlich so? Weil ich bin ganz stolz auf mein Bibelanmalsystem in Gelb für Lob Gottes und keine Ahnung und so. Also das habe ich ja immerhin über Jahre ausgeklügelt. Darf mir die Bibel nichts ankreiden? Darf mir Gott nichts seinen Finger auf was legen und sagen, so bist du, so sehe ich dich? Oh, ich habe geknurrt. Aber dann habe ich gedacht, naja, das ist ja zu meinem Besten, also habe ich weitergelesen. Also das Erste ist das Wort Gottes annehmen. Und das Zweite ist, jetzt muss ich es anwenden, und zwar zunächst mal auf mich ganz persönlich. Und da gibt es jetzt verschiedene Schritte. Also ich vermute, jeder von Ihnen schaut morgens ja mal in den Spiegel. Also bin ich sauber und ordentlich, ist mein Kragen richtig, sitzen die Haare, die Zahnpasta weg, sind die Mohnkörner aus den Zwischenräumen entfernt. Das ist ja das Normale, oder? Also man will ja nicht aussehen wie, Jakobus aber erkennt hier Fehler, die Menschen machen, wenn sie in den Spiegel Gottes schauen. Er sagt, wenn wir das Wort Gottes angucken, dann machen wir es flüchtig. Studieren gar nicht sorgfältig. Ja, jeden Tag ein Kapitel lesen ist super. Und manche werden auch unruhig, weil sie denken, wenn ich das nicht tue, dann gelingt der Tag nicht. Keine Ahnung, ob das so ist. Ich glaube nicht. Aber egal. Es geht um viel mehr. Es geht nämlich darum, dass wir so lesen, dass unser Gewissen von diesem Wort berührt wird. Es ist gut, wenn wir Routinen haben. Also ohne eine käme ich, glaube ich, gar nicht klar. Aber der Bibelleseplan alleine, der legt meine Not noch nicht frei. Ich will das vergleichen mit einem Foto und einem Röntgenbild. Ich kann so und so lesen. Und beim Lesen ist es nicht nur das, was ich tue, sondern das, was Gott tut. Und ich kann mir das immer besser vorstellen, wenn ich jetzt eine Begegnung mit einer Freundin oder so habe. Ja? Dann treffen wir uns und dann erzählt sie, ja, also das Wort Gottes spricht zu mir, und dann erzählt sie was und ich verstehe es nicht. Dann sage ich, ja, erklär mal genauer. Und dann erklärt sie genauer. Und ich sage zu Gott, Herr, ich lese, aber ich verstehe nicht. Ja, durchs Gebet schließt er mir was auf, erinnert mich an eine andere Bibelstelle. Ja, und das alles braucht aber einfach Zeit. Bibellesen hat was mit Zeit haben zu tun, weil es eine Begegnung ist, eine Beziehungspflege. So wie in jeder Ehe, wie in jeder Freundschaft. Und das muss erkämpft werden. Das fliegt uns nicht zu, mir auch nicht. Also, wir lesen oft zu flüchtig. Und danach dürfen wir uns ausstrecken, uns das wieder vorzunehmen und zu sagen, nee, heute nehme ich mir mehr Zeit. Das Zweite, wir vergessen, was wir sehen. Wenn ich flüchtig die Nachrichten schaue, dann nehme ich zwar wahr, im Sudan, in Syrien, in Somalia gibt es Elend. Aber wenn einer direkt von dort kommt und es dort erlebt hat und davon erzählt, Das ist was ganz anderes. Und ich habe mal eine Biografie oder auch Bücher über Zinzendorf gelesen. Und da war ja Erweckung. Und da habe ich von Menschen gelesen, die über das Erschrecken ihrer Sünde beim Wort Gottes lesen, wie tot zu Boden gefallen sind, stundenlang. Und ich habe gedacht damals, oh, das ist too much, also das ist ja krass, also das ist ja schon drüber, wissen Sie, also zu viel des Guten. Und dann habe ich jetzt aber neulich wieder Jesaja gelesen. Und da sagt Jesaja, weh mir, ich vergehe. Oder Petrus schreit Jesus entgegen, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Da ist ein solches Erschrecken über die eigene Not, die eigene Sünde, das eigene Versagen. Das berührt natürlich die Emotionen und das hat dann Auswirkungen auch auf den Körper. Ja, und Hiob sagt, ich bin schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Und ich habe gedacht, ja, jetzt bin ich nicht so ein emotionaler Typ, aber ich möchte trotzdem um mehr Sündenerkenntnis beten, um ein Umpflügen, ja, dass Gott das noch tun darf, um mir zu sagen, und so bist du und so sehe ich dich. Flüchtig, schnell vergessen, gehorchen nicht. Hören ist eben nicht das Gleiche wie tun. Als Christen denken wir gern, ja, dass Lesen oder Reden anstelle von Tun passt. Und ich sitze auch oft in Vorstandssitzungen, in Konferenzen mit tollen Themen wie Evangelisation und Gemeindewachstum. Und das ist alles super wichtig, wirklich. Aber deshalb mache ich noch lange keine Fortschritte in der Reife. Die Betonung bei Jakobus liegt nicht auf der Errettung durch das Tun, also nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um Werkgerechtigkeit, sondern es geht um die Ausführung des Wortes Gottes in die Tat. Und Jakobus sagt hier, es geht um das vollkommene Gesetz der Freiheit. Und das hat mir sehr gefallen. Der Spiegel hat da hinten diese Silberfolie, ja? Da gucke ich immer nur drauf. Also das Wort Gottes zeigt mir halt, wie ich bin. Deckt mir meine Sünde auf. Aber das Evangelium ist noch mehr. Wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Freiheit, die kommt durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und das ist noch mehr. Das ist noch mehr als Gesetz. Also auf der einen Seite geht es um Überprüfung. Das Wort Gottes zeigt uns, so bist du. Aber es geht auch noch um ein zweites. Es geht um Wiederherstellung. Was ist damit gemeint? Als Mose die Stiftshütte gebaut hat, hat er die Metallspiegel der Frauen genommen und daraus das Becken gemacht. Das Becken war groß und stand zwischen dem ehernen Opferaltar und dem heiligen Ort. Und das Becken war mit Wasser gefüllt und die Priester wuschen ihre Hände und Füße am Becken, bevor sie in das Heilige zum Dienst gingen. Wasser zum Waschen ist ein Bild des Wortes Gottes mit seiner reinigenden Kraft. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Die Gemeinde ist geheiligt durch das Wasserbad im Wort, sagt der Epheserbrief. Der Spiegel des Wortes Gottes prüft uns nicht nur und zeigt uns die Sünde, sondern er hilft auch, uns zu reinigen. Das Wort Gottes gibt uns Versprechen der Reinigung. Das Blut Christi reinigt uns von Schuld und das Wasser des Wortes hilft uns, die Unreinheit abzuwaschen. Und ein drittes, die Umwandlung. Nachdem der Herr uns wiederhergestellt hat, will er uns auch immer mehr umwandeln. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt, ihm ähnlicher. Und das ist so schön, ja? Also das Alte Testament, die Gebote sind geschrieben auf steinerne Tafeln. Im Neuen Testament, das Wort Gottes ist in unser Herz geschrieben. Der Dienst des Alten Testamentes verdammt, der Dienst des Neuen bringt Leben und Vergebung. Und diese Veränderung geschieht von innen her nach außen. Und wenn ein Gläubiger sich Zeit nimmt, in das Wort Gottes hineinzuschauen, um Christus zu sehen, wird er verwandelt. Und ich behaupte, jemand, der viel mit dem Wort Gottes umgeht, das sieht man. Das sieht man auch auf seinem Gesicht. Da wird etwas von der Herrlichkeit Gottes offenbar. Und Paulus ist da ganz d'accord mit Jakobus, wenn er in Römer 12 sagt, verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und wir werden diese reifen Christen, diese geistlichen Persönlichkeiten nicht über Nacht. Es ist ein Prozess. Aber es kann auch ein junger Mensch ein reifer Christ werden. Wichtig, nichts verbergen. Und deshalb gefällt mir das Gebet aus Psalm 139 sehr gut. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Wir wollen noch einmal miteinander singen und dieses Wort Gottes besingen im Lied Nummer 104, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Ja, die letzten zwei Verse. Wenn jemand denkt, er sei religiös und beherrscht doch seine Zunge nicht, sondern betrügt sein Herz, dessen Religion ist nutzlos. Eine reine und unbefleckte Religion vor unserem Gott und Vater sieht so aus, dass man Waisen und Witwen in ihrer Betrübnis besucht und sich selbst von der Welt unbefleckt erhält. Also, was ist ein Schritt auf dem Weg, ein reifer Christ zu werden und gegen Selbstbetrug sich zu schützen? Ich nehme das Wort Gottes an oder auf. Ich praktiziere und tue es, wende es auf mein eigenes Leben an. Das Dritte, ich teile Gottes Wort mit, ich teile es aus in Wort und in Tat. Jakobus, das kommt öfter in seinem Brief, sagt, die Beherrschung der Zunge ist ein wichtiges Merkmal des christlichen Lebens und der Reife. In Vers 9 hat Jakobus sich schon mal über die Zunge geäußert. Aber was meint das, seine Zunge zu beherrschen? Einfach den Mund halten? Ja, manchmal kann das so sein, dass wenn wir schweigen, dass wir dann unsere Zunge beherrschen. Aber wer kann einen Fußball beherrschen, wenn er ihn niemals kickt? Oder wer kann glauben, er sei ein guter Autofahrer, wenn er niemals fährt? Schweigen kann auch eine Möglichkeit sein, zu zeigen, dass man seine Zunge eben nicht beherrschen kann. Manchmal ist auch Schweigen Feigheit. Beherrschen meint, glaube ich, eher sowas wie, wir reden so, dass wir Gutes tun und Segen bringen. Schweigen kann dazugehören, ja, unbedingt. Aber der positive Gebrauch, etwas zu sagen, ist bei weitem wichtiger als bloßes Schweigen. Und manchmal gibt es tatsächlich ein heiliges Schweigen, wenn wir mit irgendwas innen drinnen, mit dem, was uns Gott klar gemacht haben, unterwegs sind, dann muss man es nicht gleich rausplaudern, ja? Aber dann gibt es vielleicht den Moment, wo man es platziert sagen kann. Und es ist ganz praktisch. Jakobus sagt ja, der Besuch der Witwen und Waisen, Mitleid mit Schwachen und Bedürftigen und Geringgeachteten. Gott hat immer eine gewaltige Sympathie für Menschen jeder Art, für Knechtschaft, für Menschen, die in Knechtschaft oder in Schwäche sind. Fürsorge für die Waisen war Gott immer wichtig. Da haben wir zahlreiche Stellen im Alten Testament. Und wer sie unterdrückt, macht Gott zornig. Und dasselbe kann über die Witwen gesagt werden. Ihr Bedarf an Versorgung, an Hilfe beim Treffen von Entscheidungen hatte ein besonderes Interesse. Und Freundlichkeit ihnen gegenüber war angesehen und gelobt als Merkmal der Treue Gott gegenüber. Und die Unterdrückung und Kränkung von Witwen bringt, wie die Bibel sagt, schwere Strafen. Und Jesus verurteilt Pharisäer, weil sie die Häuser der Witwen verschlungen haben. Und wir wissen das aus Apostelgeschichte 6, dass die frühe Kirche in Jerusalem tägliche Hilfe für bedürftige Witwen organisiert hat. 7 Männer, die dazu berufen sind, darauf zu achten, dass sie nicht vernachlässigt werden. Und ich frage mich, und wen, ganz praktisch, legt Gott mir aufs Herz? Um wen soll ich mich umdrehen? Es geht um richtige Menschen aus Fleisch und Blut. Und das Dritte, was Jakobus hier noch wichtig ist, dass wir uns von der Welt unbefleckt erhalten, uns von der Welt trennen. Hä? Aber wir leben ja mittendrin. Ha, zu leben als in der Welt und nicht von der Welt, gar nicht so leicht. Die Maßstäbe dieser Welt, das weiß jeder, der im Beruf unterwegs ist, die sind schon sehr anders. Da gilt eine Ellenbogenmentalität, und wer den anderen irgendwie eins reindrücken kann, der wird gut angesehen, der ist der Gewinner. Und es ist ein schmaler Grat, immer wieder seine Maßstäbe, die Maßstäbe, die Gott in unser Leben geprägt hat, hochzuhalten und nicht von dieser starken Welle, die da entgegenkommt, übergemäht zu werden. Und das geht, glaube ich, wirklich nur mit Gebet und durch Gebet. Denn wie hat Gott sich denn das alles so gedacht? Die Gemeinde ist der Ort, wo wir das Evangelium kennengelernt haben, mit ihm in Berührung gekommen sind. Und sie ist der Ort, wo wir uns überlegen, wie können wir Bedürftige mit oder Menschen mit dem Evangelium erreichen, ganz praktisch. Und dazu müssen wir rausgehen, rausgehen. Letzte Woche habe ich mal gefragt, wie viele Menschen kenne ich eigentlich, die keine Christen sind? Und wen könnte ich eigentlich, die ich hier immer oben auf diesem Mutterhausberg wohne, zum Goi-Festival einladen? Ganz schön magere Ausbeute. Aber wir sind dafür da, das ist unser Auftrag, ganz praktisch unterwegs zu sein. Und mich hat dieser Bibeltext unglaublich herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Vielleicht sind Sie erschlagen und denken, och, ich hätte mir jetzt was Schönes fürs Herz gewünscht. Das ist für unser Herz. Gott möchte uns damit beschenken. Ja, Jakobus nimmt kein Blatt vor den Mund. Er scheut sich nicht, die Dinge ganz deutlich beim Namen zu nennen. Schauen wir der Wahrheit ins Auge. Es ist heilsam. Und ich möchte das jetzt auch noch singen. Es ist ein Lied, das heißt, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Zweimal, ja. Dafür möchte ich jetzt auch noch mit Worten beten. Herr Jesus, du kennst uns und du liebst uns. Und du schaust viel genauer in unser Herz, als wir das manchmal selber tun. Aber wir möchten gerne, oder ich möchte gerne, dass das deckungsgleich ist, das, was ich über mich denke und das, was dein Wort Gottes mir aufdeckt. Und ich möchte deine Vergebung in Anspruch nehmen und ich möchte ein Herz haben, wo du wachsen kannst, wo dein Anliegen für mich und für diese Welt wachsen kann. Ich möchte zu einem Einlader für andere werden. Jesus, und alles, was hindert, was lau ist oder was sich irgendwie verschoben hat, das nimm doch bitte weg und gib diese Leidenschaft, diesen Wunsch, das, was du willst zu wollen, wieder neu zurück. Danke, dass du das kannst und tun willst. Und ich danke dir für den Segen, der aus deinem Wort in unser Leben fällt. Amen. Ja, zum Schluss noch ein paar Abkündigungen. Das Opfer an diesem und am nächsten Sonntag soll als Unterstützung dienen für iranische Christen, die an unsere Tür geklopft haben in Villingen und gesagt haben, wir sind eine Gruppe von Christen, zum Teil mit Asylgesuch bewilligt und nicht bewilligt, die Christen sind, aber die manches Schwierige hinter sich haben und wo jetzt auch Ehen durch das Ganze, was sie erlebt haben, gefährdet sind. Wir würden gerne vom 16. bis zum 18. zu euch nach Villingen kommen, eine Freizeit machen, aber wir können nicht alles zahlen. Würdet ihr uns trotzdem aufnehmen? Und wir haben gesagt, ja, das wollen wir, und wir würden einfach in Villingen und in Eidlingen fragen, ob andere Christen dieses Projekt mit unterstützen. Das ist der Pastor Siamörk. Ich kann den Nachnamen leider immer noch nicht aussprechen, aber macht nichts. Er ist schon seit 18 Jahren Pastor und hauptsächlich für iranische, afghanische und syrische Christen unterwegs und ja, sammelt immer wieder diese Christen. Ja, dann sind die Pfingstflyer da, möchte ich Ihnen warm empfehlen, sind auch Plakate da, aber stopp. Sie können sie auch noch bis nächste Woche liegen lassen, denn diese Woche möchte ich nochmal warm ans Goi-Festival erinnern. Es gibt Einladungen da in Arabisch, in Farsi und in Deutsch. Bitte mitnehmen, und wie sagte der Martin Höfer, also besser diese Flyer landen in irgendwelchen Briefkästen als in der Mülltonne. Aber persönlich ist natürlich noch besser. Genau, wie Sie inzwischen schon wissen, ist es wieder der erste Sonntag im Monat und wieder die Gelegenheit, hier vorne nach der Bibelstunde mit einer Schwester oder einem Bruder ins Gespräch zu kommen, zu beten. Sie können auch gerne ein Anliegen aufschreiben, für das wir Schwestern im Schwesternkreis beten sollen. Ja, und herzliche Einladung auch zur Bibelstunde am nächsten Sonntag. Sie wird Schwester Erika Schnitzer halten. Und heute möchte ich Sie einfach noch einladen, alle, die hier sind und alle, die möchten, zum Sonntagskaffee oben in den Speisesaal ins Mutterhaus. Sie sind herzlich willkommen. Nein, es ist jetzt nicht die Entschädigung für die herausfordernde Botschaft, sondern einfach die Freude, wenn Sie unsere Gäste sind. Ja, wenn es eng wird, dann schaffen wir Platz. Wenn der Kuchen knapp wird, teilen wir ihn. Sie sind alle herzlich willkommen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen gesegneten Sonntag und vielleicht bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.